Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Lieser. Hallo und herzlich willkommen. Im Herzen von Berlin wird heute nach jahrelanger Planung und Verzögerungen die neue polnische Botschaft eröffnet und hat Ukraines Staatspräsident Zelensky mit seiner Distanzierung gegenüber Nawrocki, dem Präsidentschaftskandidaten der PiS-KA, geholfen? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem geht es diesmal auch um die Frage, wie man als deutscher Staatsbürger in Polen an den kommenden Bundestagswahlen teilnehmen kann. Und wir erinnern an einen ganz außergewöhnlichen Text zu den Bedingungen im KZ Auschwitz. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Neuanfang in Berlin, Eröffnung der polnischen Botschaft und Boom bei polnischer Staatsbürgerschaft, Rekordanträge aus Israel. Nach jahrelangen Verzögerungen wird heute die neue polnische Botschaft in Berlin eröffnet. Das repräsentative Gebäude liegt an der berühmten Allee unter den Linden, unweit des Brandenburger Tors. Außenminister Radosław Sikorski, der das Projekt bereits 2007 als eines seiner Vorhaben vorstellte, hat die Eröffnung geleitet. Der ursprüngliche DDR-Bau wurde 2016 abgerissen. Die Fertigstellung des Neubaus verzögerte sich jedoch bis 2025. Heute trifft Polens Premierminister Donald Tusk seinen britischen Amtskollegen Keir Starmer, um über die polnische EU-Ratspräsidentschaft zu sprechen. Unter dem Motto Sicherheit Europa stehen Themen wie internationale Sicherheit, Verteidigungszusammenarbeit und Migrationsfragen auf der Agenda. Auch die Ukraine-Unterstützung und bilaterale Beziehungen sind Gegenstand des Treffens. Die Zahl der israelischen Bürger, die polnische Staatsbürgerschaft beantragen, hat sich in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. 2024 beantragten nach 1500 Israelis einen polnischen Pass, ein neuer Rekord. Die Beweggründe reichen von praktischen Vorteilen durch den EU-Pass bis hin zu Sicherheitsbedenken, vor allem nach dem eskalierenden Konflikt in Israel. Am 17. Januar 1945, vor genau 80 Jahren, begannen die Nationalsozialisten mit den sogenannten Todesmärschen, bei denen etwa 56.000 Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz unter unmenschlichen Bedingungen in das Innere des Dritten Reiches deportiert wurden. Bis zu 15.000 Menschen starben dabei. Zum 80. Jahrestag wird den Opfern und Helfern, die den Häftlingen halfen, gedacht. Und in der Queen Elizabeth Hall in London begeistert Łukasz Twarkowskis Inszenierung von The Employees das Publikum. Das futuristische Stück, basierend auf dem Roman von Olga Raven, erforscht die Beziehungen zwischen Mensch und Technologie und stellt Fragen zur Rolle von künstlicher Intelligenz in der modernen Welt. Die Inszenierung läuft noch bis Sonntag. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Das jüngste Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und dem Präsidentschaftskandidaten der Bürgerkoalition Rafał Trzaskowski sowie Zelenskys Distanzierung von Karol Nawrocki hat hohe Wellen geschlagen. Könnte Nawrocki gar von der Aussage des ukrainischen Staatspräsidenten profitieren? Was sind weitere Gefahren für den Anwärter der Bürgerkoalition Trzaskowski und die Konfederacja? Trennt sich von einem kontroversen Parteikollegen. Mehr dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kukla.
Das jüngste Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und Rafał Trzaskowski sowie Zelenskys Distanzierung von Karol Nawrocki hat Medienkommentare ausgelöst. Nach Ansicht der Rzeczpospolita wirkt sich diese Haltung Zelenskys nicht unbedingt negativ auf die Position Nawrockis aus. Im Gegenteil, sie könnte ihn in den Augen eines Teils der Wählerschaft stärken. Die Zeitung betont, dass die polnisch-ukrainischen Beziehungen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eine Entwicklung durchgemacht haben. In den ersten Monaten des Krieges hätten Enthusiasmus und ein Gefühl der Brüderlichkeit dominiert. Aber mittlerweile ähnele die Situation einer komplexeren Beziehung, die mit "es ist kompliziert" beschrieben wird. Laut einer Studie von Professor Piotr Długosz von der Kern-Universität in Krakau, die in den Visegrad-Ländern durchgeführt worden sei, lesen wir, sehe die Hälfte der Polen den Einfluss der ukrainischen Flüchtlinge auf das Funktionieren des Staates negativ. Dies sei ein wichtiger Faktor, der die öffentliche Meinung und die politische Stimmung beeinflusse. Die Landwirte würden seit langem sich gegen eine schnelle Integration der Ukraine in die Europäische Union aussprechen. Darüber hinaus würden die ukrainischen Vorwürfe an Polen, die MiG-29 Kampfjets nicht vollständig übergeben zu haben, sowie die mangelnde Bereitschaft, das Massaker von Wolinien zu thematisieren, für weitere Spannungen sorgen. Die derzeitigen Beziehungen zwischen beiden Ländern würden immer mehr eine Vernunftehe ähneln, die eher durch eine gemeinsame Bedrohung durch Russland als durch ein tiefes Verständnis verbunden sei. Zelenskis Besuch in Warschau habe an dieser Situation nichts geändert. Indem er sich von Karol Nawrocki und seinen Forderungen nach einer Aufarbeitung des Völkermordes in Wolinien distanziert habe, habe Zelensky möglicherweise unbeabsichtigt Nawrockis Position bei den nationalkonservativen Wählern gestärkt. Dies gelte nicht nur für PiS-Wähler, sondern auch für die Wähler der Konföderation, die der derzeitigen Form der polnisch-ukrainischen Beziehungen skeptisch gegenüber stehen, so Rzeczpospolita. Den neuesten Meinungsumfragen ist zu entnehmen, dass der Kampf um die Präsidentschaft äußerst hart sein wird. Einer jüngsten Studie zufolge kann Rafał Trzaskowski von der KO mit 35% der Stimmen rechnen, während der von der Partei Recht und Gerechtigkeit unterstützte Kandidat Karol Nawrocki 31% der Stimmen erhält. Gefolgt von Sławomir Mentzen mit 12%, berichtet das nationalkonservative Wochenblatt Do Rzeczy. Der ehemalige Präsident Bronisław Komorowski kommentierte das Ergebnis von Trzaskowski. Es sei sehr oft der Fall, wie in seinem eigenen Fall und wahrscheinlich auch im Fall von Rafał Trzaskowski, dass die niedrigen Werte der Regierung den Präsidentschaftskandidaten belasten, während das politische Umfeld auf den Präsidenten ziele, um seine sinkenden Werte wieder anzuheben, sagte Komorowski. Es stellte sich aber heraus, dass es einfacher sei, den Präsidentschaftskandidaten politisch zu ertränken, so der ehemalige Präsident. Eine Iblis-Umfrage zeigt, dass Recht und Gerechtigkeit bei den Sejm-Wahlen mit über 33% der Stimmen rechnen könnte. Dies bedeutet, dass die Partei von Jarosław Kaczyński ein Jahr nach ihrem Machtverlust in den Umfragen an der Spitze liege. Die Bürgerplattform liege mit 30,5% an zweiter Stelle und die Konföderation mit über 12% an dritter Stelle. So, Do Rzeczy. Die Konföderation glaubte bis zuletzt, dass der umstrittene Europaabgeordnete ihrer Fraktion Grzegorz Braun sich nicht für eine Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen entscheiden würde. Sie hat sich geirrt, schreibt Super Express. Braun habe seine Kandidatur angekündigt, als Sławomir Mentzen schon längst der Kandidat der Konföderation gewesen sei. Tatsache sei, dass sich unsere Wege trennen, kommentierte der Vorsitzende Mentzen die Entscheidung des Parteikollegen. Wie das Blatt erinnert, habe der Europaabgeordnete Grzegorz Braun im Jahr 2023 die Vorlesung von Professor Jan Grabowski im Deutschen Historischen Institut in Warschau unterbrochen, das Mikrofon vom Stativ gerissen und es gegen das Rednerpult geschlagen. Im Dezember desselben Jahres habe er Chanukka-Kerzen im Parlamentsflur mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Partei habe diese Eskapaden geduldet, wofür sie kritisiert wurde. Am Mittwochabend habe der Abgeordnete Braun dann bekannt gegeben, dass er bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren werde. Die Reaktion habe nicht lange auf sich warten lassen. Der stellvertretende Sejm-Sprecher der Konföderation, Krzysztof Bosak, kündigte gestern an, dass beim Parteigericht ein Antrag auf Ausschluss des Abgeordneten Grzegorz Braun aus der Konföderation gestellt werde. Braun stand lange Zeit am Rande der Partei. Nun habe er die Abschlussarie gesungen. Er wisse, dass dies sein Ende in der Politik sei, kommentierte der Politikwissenschaftler Kazimierz Kikin Super Express. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Keine Zeit verlieren, so lautet die Devise für alle, die per Brief wählen wollen. Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Für diejenigen, die an diesem Tag nicht in Deutschland sein können, haben wir bei Anna von Rückheim von der Deutschen Botschaft in Warschau nachgefragt, was es zu beachten gibt.
Wir sitzen hier in der Deutschen Botschaft in Warschau, denn es gibt bald ein Ereignis, was ansteht, nämlich die Bundestagswahlen. Im Februar ist es soweit, doch ein wenig überraschend, dass es dann doch so früh passiert. Und hier in Warschau gibt es ja einige Leute, die auch wählen dürfen, also Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um überhaupt hier wählen zu dürfen?
Genau, am 23. Februar, haben Sie schon gesagt, finden in Deutschland die Wahlen zum Deutschen Bundestag statt. Und auch Deutsche im Ausland können an diesen Wahlen teilnehmen. Allerdings ist dies nur per Briefwahl möglich. Es gibt hier zwei verschiedene Kategorien, die man unterscheiden muss. Zum einen die Deutschen, die schon einmal in Deutschland gelebt haben. Und zum anderen die Deutschen, die noch nicht in Deutschland gelebt haben, aber die eine Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen haben und dementsprechend betroffen sind. Und die können auch einen Antrag stellen. Ganz wichtig ist, dass man eben einen Antrag stellen muss, sich eintragen lassen muss ins Wählerregister. Das macht man entweder bei der Gemeinde, bei der man zuletzt gemeldet war in Deutschland, oder wenn man eben noch nicht in Deutschland gelebt hat, in Berlin. Da gibt es zwei verschiedene Formulare für. Das muss man jetzt auch relativ zügig machen. Das geht noch bis zum 2. Februar. Dieses Mal bei den Wahlen ist die Besonderheit, dass man das auch elektronisch machen kann. Eben aufgrund der verkürzten Frist haben sich die Gemeinden dazu entschlossen. Man findet diese Formulare im Internet auf der Seite der Bundeswahlleiterin, bundeswahlleiterin.de. Und dann erhält man die Briefwahlunterlagen. Auch hier ist sehr wichtig dieses Jahr, dass das sehr kurzfristig versandt wird. Also man sollte da nicht lange zögern, wenn man die Unterlagen erhält, dann auch die tatsächlich anzukreuzen und wieder zurückzuschicken, damit die Post halt auch genügend Zeit hat, gerade aus dem Ausland noch wieder in der jeweiligen Heimatgemeinde einzutreffen. Es wird dazu vermutlich auch einen Kurier geben, also eine Möglichkeit, dass man über die Botschaft das nach Deutschland schicken kann. Da haben wir noch nicht ganz die letzten Details, bis wann das noch möglich sein wird, das zu verschicken.
Das heißt, wenn ich das über die Botschaft verschicken möchte, dann gehe ich quasi mit meinen Unterlagen, die ich per Post bekommen habe, in die Botschaft und dort wird das gesammelt dann nach Deutschland geschickt.
Genau, das ist die Idee. Aber auch das müssen wir halt organisieren und können nicht immer gewährleisten, dass das funktioniert, weil wir natürlich auch auf Transportwege angewiesen sind. Zu dieser Möglichkeit, über die Deutsche Botschaft das nach Deutschland zu schicken, informieren Sie sich am besten über die Kanäle der Botschaft auf den sozialen Medien oder schauen auf die Internetseite der Botschaft. Dort werden Sie alle Informationen finden. Aber ganz wichtig ist, wenn Sie die Unterlagen erhalten, versuchen Sie, sie möglichst direkt loszuschicken, damit die Chance ist, dass es rechtzeitig ankommt. Das ist leider bei dieser Wahl ein wenig eingeschränkt, aber wir hoffen natürlich, dass wir hier in Polen als Nachbarland von Deutschland, dass das alles schnell genug hinhaut.
Ich habe das gestern gemacht, also ich habe meine Formulare gestern beantragt und es ging wirklich sehr schnell. Jetzt warte ich natürlich auf den Brief. Sie haben es jetzt schon gesagt, dass es relativ kurzfristig alles auch organisiert werden musste und immer noch muss. Wie stehen denn die Chancen, dass es wirklich alles glatt läuft?
Es heißt so, dass diese Briefwahlunterlagen frühestens ab dem 4. oder teilweise erst ab dem 10. Februar versandt werden. Das heißt, es ist wirklich nicht viel Zeit. Ne? Also man muss ja sehen, die brauchen dann ja hierher zu kommen ein paar Tage, ne? Und dann muss man sie selber wieder ein paar schicken, das dauert wieder ein paar Tage. Also das heißt, bei diesen Wahlen ist es tatsächlich gerade für Deutsche, die im Ausland leben, nicht garantiert, dass es funktionieren wird. Und gerade deshalb sind die Auslandsvertretungen auch so engagiert, da zu versuchen, alternative Möglichkeiten des Transports aufzuzeigen. Und auch in Berlin sind die Gemeinden und Behörden sehr stark da engagiert, alles zu ermöglichen. Es ist halt einfach eine Ausnahmesituation. Normalerweise kommen diese Unterlagen alle immer mit sehr viel mehr Wochen Vorlauf an. Aber das hörten wir ja schon, als es losging, die Diskussion um die Neuwahlen, war das ja ganz klar, dass es einfach schwierig sein würde, alle Unterlagen rechtzeitig zu produzieren.
Wir haben es eingangs schon gesagt, es gibt viele Menschen hier in Warschau, die wählen dürfen und wahrscheinlich auch möchten. Einige werden sicherlich auch für die Wahlen nach Deutschland fahren, aber einige eben auch hier bleiben. Was können Sie uns denn so allgemein über die Community der Deutschen hier in Warschau erzählen? Wie sieht die aus? Wie ist die aufgestellt?
In Polen wie in vielen europäischen Staaten ist es, glaube ich, eine sehr vielfältige Gruppe von Deutschen, die hier leben. Also man hat viele, die aus beruflichen Gründen hier sind, die vielleicht fürs Studium hier sind, also für eine vorübergehende Zeit. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Paare zum Beispiel, die hier leben, die hier langfristig zusammen sind. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was so groß und gar nicht übersichtlich ist. Also wir haben hier keine genauen Zahlen von den Deutschen, die hier in Warschau leben, einfach weil es so viele verschiedene Leute sind, ganz viele verschiedene Gruppen sind von Personen, die sich hier teilweise auch treffen. Es gibt zum Beispiel eine Institution eines deutschen Stammtisches, der sich regelmäßig trifft. Es gibt die deutschen Kirchengemeinden. Es gibt so verschiedene Anlaufpunkte, wo man sich sozusagen als deutsche Gemeinschaft hier zusammenfinden kann. Nicht zuletzt natürlich die deutsch-polnische Schule, Willy-Brandt-Schule hier in Warschau, wo eigentlich alle Deutschen mit Kindern sich wieder treffen.
Wir haben die Wahlen erwähnt, aber abgesehen von den Wahlen und der Unterstützung bei den Wahlen, organisiert die Deutsche Botschaft ja auch verschiedene andere Dinge. Also sie unterstützt bei zum Beispiel Pass- und Dokumentenangelegenheiten oder ist auch allgemeine Anlaufstelle für Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Und darüber hinaus organisieren sie ja auch ab und zu mal informelle Treffen. Hier im Sommer im Garten beispielsweise Filmvorführungen oder ich glaube gemeinsames Fußballgucken war es auch zuletzt. Was waren so die Highlights im letzten Jahr und was kommt jetzt dieses Jahr?
Ja, genau. Also das ist eigentlich schon so eine Tradition, die natürlich durch die Pandemie so ein bisschen eingeschlafen war. Das Sommerkino, das ist was wir gerne machen. Zum Ende der Sommerpause zeigen wir deutsche Filme mit polnischen Untertiteln, um ganz entspannt den Sommer ausklingen zu lassen hier in unserem Botschaftsgarten. Sie sprachen das schon an, wenn Fußball-WM anstehen, dann zeigen wir auch gerne mal Spiele mit deutscher Beteiligung. Jetzt demnächst würden wir dann eben auch bei der Wahl eine Veranstaltung machen, dass man halt sozusagen gemeinsam sich die Ergebnisse angucken kann an dem Abend. Wir hier als Botschaft sind natürlich auch ein wichtiger Teil der deutschen Community hier in Warschau und dementsprechend ist es, glaube ich, auch eine schöne Möglichkeit, dass man sich hier zusammentrifft und solche Ereignisse zusammen begeht.
Aber bevor es zu dieser Veranstaltung, zu den Wahlen überhaupt kommen kann, stehen ja die Wahlen an und da haben Sie uns sehr gut und umfassend informiert. Herzlichen Dank, Anna von Rückheim.
Vielen Dank.
Mit Anna von Rückheim von der Deutschen Botschaft in Warschau hat Josefine Schwark gesprochen. Heute jähren sich die Todesmärsche aus Auschwitz zum 80. Mal. Bald steht auch der 80. Jahrestag der Befreiung des KZs an. Ich blieb in Auschwitz ist ein äußerst außergewöhnlicher Text. Er wurde von Eddie DeWint, einem jungen jüdischen Arzt, in Auschwitz verfasst. DeWint und seine Frau Friedel wurden im Jahr 1943 deportiert und beide erlebten das Grauen des Lagers am eigenen Leib. Das Buch wurde erstmals 1946 in den Niederlanden veröffentlicht und im Jahr 1980 erneut auf den Markt gebracht. Nach Jahren wurde dieser dramatische Bericht in verschiedene Sprachen übersetzt, darunter auch ins Polnische. Ein Beitrag von Jakub Kukla.
Das Notizbuch befand sich immer im Elternhaus. Als ich noch ein Kind war, habe ich ab und zu damit sogar gespielt.
So it was always there.
Dies ist eine Erinnerung aus der Nachkriegszeit. Unsere Geschichte beginnt aber in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in den Niederlanden. Eddie DeWint, damals noch ein wenig über 20, ist Junggeselle. Er nutzt gerne jene Möglichkeiten aus, die das Leben einem jungen Mann bietet. Als talentierter Klarinettist und Saxophonspieler spielt er in der studentischen Jazzband Rhythm Rascals. Die Band gibt regelmäßig Konzerte. Viel Zeit verbringt der junge Mann auf den Seen und Kanälen rund um Den Haag. Abends lauscht er den vorüberfahrenden Barken und Schiffen. Noch vor Kriegsausbruch nimmt Eddie das Medizinstudium in Leiden auf. Zur gleichen Zeit werden im benachbarten Deutschland andere Klänge populär als die des Jazz. Der Kriegsausbruch verändert alles. Im Jahr 1940 wird die Universität in Leiden geschlossen. Eddie DeWint ist der letzte jüdische Student, der an der Uni den Abschluss schafft. Zwei Jahre später, 1942, wird Eddie DeWint im Übergangslager Westerbork eingesperrt. Als Arzt meldet sich DeWint freiwillig in das Lager. Er hofft, dass dadurch seine Mutter nicht aus Westerbork nach Auschwitz abtransportiert wird. Es kommt aber anders. Kurz vor der Ankunft des frischgebackenen Arztes im holländischen Westerbork wird seine Mutter nach Auschwitz versetzt. 1943 landet auch er in der Fabrik des Todes. Im KZ Auschwitz bleibt Eddie DeWint bis zu der Befreiung des Lagers durch die sowjetischen Soldaten im Januar 1945. Kurz nach der Ankunft der Rotarmisten fasst Eddie den Entschluss, die erlebten Grausamkeiten auf Papier festzuhalten. Das Buch erscheint in Holland ein Jahr nach Kriegsende.
People sometimes ask me, when did you first hear of
Es gibt nicht einen konkreten Moment, in dem ich den Inhalt der Notizen meines Vaters kennengelernt habe. Oft werde ich gefragt, wann ich eigentlich zum ersten Mal über Auschwitz gehört habe. Wahr ist, dass Auschwitz immer mit uns war. Meine Mutter pflegte zu sagen, dass Auschwitz mit uns am Küchentisch sitzt, wie eine Großmutter oder ein Großvater. Ich musste es nicht kennenlernen. Ich habe meine Großeltern nicht kennengelernt. Auschwitz stand mir aber immer beiseite. Ich weiß auch nicht genau, wann ich die Geschichte meines Vaters gehört habe. Ab und zu hat er die Zeit in Auschwitz erwähnt. Diese Erinnerungen waren immer von Angstgefühlen begleitet. Außerdem hatten die Bekannten meines Vaters, nennen wir sie vereinfacht Familie, Ähnliches durchgemacht. Woran ich mich aber genau erinnern kann, ist die Zeit, in der ich das Buch zum ersten Mal durchgelesen habe. Ich war 18. Mein Vater sagte, ich hätte zwar einiges schon erfahren, nun sei ich aber erwachsen genug, um das Buch zu lesen.
So when I was 18 years old, I read the book for the first time.
Nach seiner Rückkehr in die Heimat hat sich Melchers Vater eingehend mit der Psychoanalyse beschäftigt, mit besonderem Fokus auf die Heilung von Traumata. Als Erster hat er das Überlebenden-Syndrom erkannt und beschrieben.
My father stayed in Eastern Europe for 5 more months after Auschwitz was liberated and
nach der Befreiung des Lagers Auschwitz ist mein Vater noch 5 Monate in Osteuropa geblieben. Nach Holland konnte er nicht zurückkehren, weil das Land zum damaligen Zeitpunkt noch nicht befreit war. Außerdem war seine ärztliche Hilfe vor Ort dringend nötig. Er wurde Mitglied der Roten Armee. Überall in Europa waren die Reaktionen auf die Kriegszeit etwas anders. So war es zum Beispiel in Polen und in den Niederlanden. Als Eddie endlich nach Holland zurückgekommen war, erwartete ihn kein herzlicher Empfang. Die meisten Juden wurden während des Krieges getötet oder in Transporten verschleppt. In Holland waren die meisten mit den eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Man hat das Land wieder aufgebaut. Es gab wenige Menschen, die daran interessiert waren, sich die Lagererfahrungen der überlebten Juden anzuhören. Die Idee, seine Erfahrung niederzuschreiben, war in den ersten Monaten für meinen Vater ein Grund, um überhaupt weiterzuleben. Als er schon zurück in Holland war, hat er den Versuch unternommen, seine Erinnerungen in Buchform zu veröffentlichen. Jedes Wort in dem Buch wurde auf dem Lagergelände zu Papier gebracht. Er wollte seine Beobachtungen so redlich und so direkt beschreiben, wie es nur ging. Das Buch stieß jedoch auf das Interesse. Dies hat ihn geschmerzt. Er kam letztendlich zu dem Schluss, dass es an der Zeit ist, ein neues Leben anzufangen. Da seine Erinnerungen niemanden interessierten, wollte er nun den ehemaligen Häftlingen als Psychiater Hilfe leisten.
He could better start treating other victims as a psychiatrist. So that was the choice he made.
Jahrzehntelang blieb das Buch im Grunde unbekannt. Übersetzt wurde es erst vor kurzem.
A few months ago I went to Auschwitz for the first time and that was very special for me because
ich habe Auschwitz zum ersten Mal erst vor wenigen Monaten besucht. Das war für mich ein ganz besonderer Moment. Bislang ging ich davon aus, dass ich nach Auschwitz nie fahren werde. So schmerzvoll war diese Geschichte für meine gesamte Familie. Als das Buch aber erneut veröffentlicht wurde, musste ich mit den Journalisten in das ehemalige KZ fahren. Ich sollte ihnen zeigen, wo und unter welchen Umständen das Buch entstanden ist. Es hat sich herausgestellt, dass diese Visite mir Erleichterung brachte. Als Kinder stellen wir uns verschiedene Geschichten oft viel schlimmer vor, als sie in Wirklichkeit sind. Als ich das Gelände des ehemaligen KZs erreicht habe, war es ein schöner Tag. Die Sonne schien, das Museum war leer. Diese Ruhe verursachte, dass ich das Lager nicht so gespenstisch empfunden habe, wie ich es mir lange Jahre vorgestellt hatte. Es war eine Erleichterung, es war eine Befreiung.
I think the stories that my father writes about in his book and told me as a child were much more haunting and scaring than the camp itself. So I was relieved and happy that I was there.
Das Buch von Eddie de Wind ist nach fast 80 Jahren seit seiner Entstehung in unveränderter Form erschienen. Auch wenn einige Beobachtungen später von Historikern korrigiert wurden, bleibt das Buch ein einzigartiges Zeugnis einer dunklen und barbarischen Zeit.
Ein Beitrag von Jakob Kokler, und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lingsa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Podobno gdzieś na świecie, w maleńkiej kawiarence, artyści i poeci sprzedają swoje serca i wymieniając myśli, czytając swoje wiersze, poeci i artyści słuchają grania cierszczy, a kiedy z nieba spadnie niespodziewany deszczyk, wychodzę przed kawiarnię oglądać barwy tęczy, oglądać barwy tęczy. Tła-baram, tła-baram, tła-baram. Po drugiej stronie tęczy aniołek lata z pędzlem i bardzo mu się spieszy, by zdążyć razem z deszczem kolorów nie zamienić. Nie ma zać tak jak leci, czekają na natchnienie artyści i poeci. A gdy już anioł przyśni diabelski sen na chmurce, poeci i artyści szaleją w pasji twórczej, szaleją w pasji twórczej. Tła-baram, 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 potem jak wieść niesie w maleńkiej kawiarence, artyści i poeci sprzedają swoje serca, sprzedają swoje serca, sprzedają swoje serca. Artyści i poeci sprzedają swoje serca, sprzedają swoje serca, sprzedają swoje serca.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.